SR3 Saarlandwelle. Guten Abend aus dem Leben.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von SR3 aus dem Leben. Mein Name ist Uwe Jäger und ich unterhalte mich hier jede Woche mit meinen Gästen über spannende Dinge aus dem Leben. Heute mit Annegret Wirkes. Sie war 18 Jahre lang Militärpfarrerin und als erste deutsche weibliche Seelsorgerin in Afghanistan. Davor war sie 16 Jahre lang Krankenhausseelsorgerin. Jetzt wurde die Wahlsaarländerin in den Ruhestand versetzt und heute ist sie mein Gast. Und wir wollen sprechen über ihre Arbeit bei der Bundeswehr rund um den Globus und über Ihre Arbeit auch im Krankenhaus. Darauf freue ich mich. Hallo, Frau Wirkes, schön, dass Sie mein Gast sind.
Hallo, Herr Jäger.
Vor 2 Tagen, Frau Wirkes, wurden Sie in einem Sonntagsgottesdienst entpflichtet und ja in den Ruhestand verabschiedet. Wie war das für Sie und wie fühlt sich der Ruhestand nach so vielen Jahren als Militärseelsorgerin rund um den Globus für Sie an?
Ja, es war sehr bewegend, ein sehr schöner Gottesdienst mit der Entpflichtung, die mir auch sehr wichtig war, weil es ja doch etwas mehr ist als nur ein Job oder ein Beruf. Mhm. Man merkt das dann gerade in so einem Moment sehr, dass da doch sehr viel mehr dran hängt. Die Entpflichtung war insofern wichtig und es war ein sehr schöner Gottesdienst mit vielen Gästen, auch mit Überraschungen. Menschen, die ich aus dem Saarland hier, aus Saarlouis, lange Zeit nicht mehr gesehen habe, die dann trotzdem oder gerade deswegen gekommen sind, gelesen haben, ich werde in den Ruhestand verabschiedet und dann unter den Gottesdienstgästen dabei waren. Also es war eine sehr schöne Veranstaltung. Und die mir sehr gut getan hat. Wie sich der Ruhestand so anfühlt, das weiß ich noch nicht so richtig.
Das ist ja noch zu frisch.
Erst noch zeigen. Dafür ist es noch zu frisch.
Ja, hinter Ihnen liegt ein langes und besonderes Leben als Seelsorgerin. Sie waren 18 Jahre Militärseelsorgerin unter anderem. Erinnern Sie sich noch an Ihre erste Begegnung mit Soldaten und Soldatinnen? Und wie war die Begegnung damals für Sie?
Ich erinnere mich schon noch so daran, als ich das erste Mal in die Graf-Werder-Kaserne in Saarlouis reingegangen bin und dort von meinem Fahrhelfer empfangen wurde. Das war eine interessante und natürlich auch fremde Welt für mich. Wobei ich sagen muss, ich habe ja auch schon früher durchaus Soldaten kennengelernt in meiner Zeit, als ich im Vikariat war. In der Gemeinde, wo ich im Vikariat war, gab es auch Soldaten, die auch im Presbyterium waren.
In der Eifel war das damals?
Ja, ganz genau, in der Kirchengemeinde Swisttal. Die Standorte sind dann ja Rheinbach und das BMVG damals noch komplett in Bonn auf dem Hartberg. So ganz fremd war mir die Welt des Militärs jetzt nicht, aber das war schon beeindruckend, als ich da zum ersten Mal hingegangen bin, sich die Schranken geöffnet haben und ich dann mein Büro gesehen habe und so. Das war beeindruckend.
Das war 2006. Damals haben Sie ja nach 16 Jahren als Krankenhauspfarrerin bei der, wie Sie sagen, Luftlandebrigade der Bundeswehr in Saarlouis begonnen, bekannt auch als Saarlandbrigade. Mussten Sie sich nach der Zeit im Krankenhaus erst an den Ton gewöhnen und den, in Anführungszeichen mal, Befehlston und die Hierarchien bei der Bundeswehr?
Ja, man muss sich schon auskennen. Das ist wichtig. Man muss wissen, mit wem man spricht und wenn man ein Anliegen hat, zu wem man geht. Da muss man natürlich schon noch auch Wege einhalten. Wobei ich natürlich als Pfarrerin keine Hierarchien einhalten muss, aber man muss ja wissen, wer hat die entsprechende Befugnis oder Kompetenz, mir Auskunft zu geben oder weiterzuhelfen. Ich war sehr dankbar und froh über meinen Pfarrhelfer, das heißt, heute heißen die Militärseelsorgeassistenten, der quasi so die ganze Büroarbeit macht, mir den Rücken freigehalten hat und so. Der hat mir natürlich dabei geholfen, überhaupt die Dienstgrade zu lernen, die Fachgrundgebiete kennenzulernen, dass ich mich da überhaupt ein bisschen sicher bewegen kann und ja, der einfach auch viele meiner Fragen dann auch hat beantworten können. Das war schon sehr hilfreich. Braucht man auch, wenn man in diese ja doch eigentlich fremde Welt reinkommt.
100 evangelische Pfarrerinnen und Pfarrer gibt es, 80 katholische Pfarrer und mittlerweile auch wieder 10 Rabbiner bei der Bundeswehr. Warum gibt es überhaupt Geistliche bei der Bundeswehr und welche Rolle haben sie auch? Sie haben schon gesagt, sie haben dann eine andere Rolle gegenüber den Soldaten auch.
Also Militärseelsorge gibt es ja eigentlich in allen Armeen, auch in den anderen Nationen. In Deutschland wurde mit der Neuimplementierung der Bundeswehr auch die Militärseelsorge eingerichtet. Es war ein Wunsch auch damals.
Vor 70 Jahren.
Vor 70 Jahren Militärseelsorge auch in der neuen Bundeswehr zu haben. Und man hat sich also auch genau überlegt, wie soll die konzipiert sein. Und so ist also auch dieses Konstrukt zustande gekommen, dass wir als Militärpfarrerinnen und Militärpfarrer zivile Beschäftigte in der Bundeswehr sind, keine Uniform tragen.
Und
keinen Dienstgrad haben. Dass wir von unseren Gliedkirchen, also bei mir ist es die Rheinische Kirche mit dem Sitz in Düsseldorf, freigestellt oder beurlaubt wird. Und für den Dienst der Seelsorge in der Bundeswehr und bezahlt wird man vom BMVG.
Und, also dem Verteidigungsministerium.
Ganz genau, vom Verteidigungsministerium. Dass also so dieses Konstrukt ist, die Kirche gibt ihr Personal an die Bundeswehr zur Seelsorge, an den Soldatinnen und Soldaten. Und das Verteidigungsministerium gibt die Infrastruktur dafür, ich sag mal den Schreibtisch und den Computer und den Bleistift und auch das Gehalt. Und so ist das ein Zusammenwirken und entsprechend sind wir als Militärpfarrerinnen und Militärpfarrer auch immer mit einem kirchlichen Hut dort und mit einem staatlichen Hut.
Wie hat sich in den letzten Jahren auch der Blick auf die Bundeswehr und die Soldatinnen und Soldaten verändert und damit auch ihre Arbeit, gerade auch durch den Ukraine-Krieg und die vielen Krisen und Bedrohungslagen, die dazugekommen sind die letzten Jahre?
Ja, das kann ich natürlich nicht ganz so wiedergeben, weil ich halt diese letzten Jahre halt im Ausland war
und
in den USA war und man da natürlich so diese Veränderung in der Gesellschaft nicht ganz so hier in Deutschland mitbekommen hat. Aber mein Eindruck ist, dass es nochmal doch ein größeres Verständnis dafür gibt, dass wir eine Bundeswehr haben, dass wir Soldatinnen und Soldaten brauchen, dass wir verteidigungsfähig sein müssen. Ich glaube, dass ich da etwas verändert hat für den Blick auf die Bundeswehr in unserer bundesdeutschen Gesellschaft. Und klar, natürlich, es gibt auch die andere Seite, wissen wir auch, aber ich glaube, dass sich da ein bisschen etwas doch verändert hat.
Mehr Akzeptanz.
Mehr Akzeptanz, ganz genau.
Sie waren 2009 als erste deutsche Militärpfarrerin mit der Bundeswehr in Afghanistan. Sie haben damals schon über 2 Jahre als Militärseelsorgerin bei der Bundeswehr gearbeitet. Aber auch für Sie war das Ihr erster Auslandseinsatz. Im Einsatz tragen Sie als Militärseelsorgerin Helm und Tarnkleidung. Wie war das für Sie, den Talar gegen ja diese Fleckkleidung, wie Sie sagen, einzutauschen?
Es ist sehr praktisch, muss man sagen. Man muss keine anderen Kleidungsstücke mitnehmen in den Einsatz, hat seine Hosen, Jacken und alles, was dazugehört, kann das dort prima in die Wäsche geben. Also es ist praktisch. Es macht natürlich auch deutlich, dass man mit den Soldatinnen und Soldaten in einer Gemeinschaft da ist. Das macht es natürlich auch für die deutlicher und sichtbarer. Man ist gemeinsam dort im Kontingent und gestaltet diese Zeit dort und verbringt die Zeit mit all dem, was so ein Auslandseinsatz ausmacht.
Also Teil der Truppe?
Ja, man ist Teil der Truppe, man begleitet ein Kontingent. Ja. Teil der Truppe ist vielleicht ein bisschen zu viel gesagt. Es gibt durchaus Soldatinnen und Soldaten, die diesen Unterschied immer noch wahren möchten. Aber man ist Teil des Kontingentes, hat eine Aufgabe in diesem Kontingent, wie viele andere auch dort.
Über die Aufgaben unterhalten wir uns gleich noch ein bisschen mehr, die Sie hatten als Militärseelsorgerin. Sie tragen statt eines Dienstgrades auf Ihren Schulterklappen ein Kreuz, wenn das richtig ist.
Ganz genau, ein Kreuz. Die evangelische Militärseelsorge hat einen Wahlspruch aus dem Römerbrief, Domini Summus, wir sind des Herrn. Ganz heißt dieser Satz, leben wir, so leben wir dem Herrn, sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Ob wir nun leben oder sterben, wir sind des Herrn, Domini Summus. Und dieses Domini Summus ist bei uns um ein Kreuz rumgeschrieben. Das tragen wir als Schulterklappen.
2009, das war gerade die Zeit der intensiven Einsätze der Bundeswehr am Hindukusch. Es gab immer wieder Anschläge auch auf die Bundeswehr, vor allem in Kunduz. Sie waren damals 47 Jahre alt und für 4 Monate in Masai-i-Sharif im Camp. Mit welchen Gefühlen sind Sie damals nach Afghanistan gereist?
Mit einer gewissen Anspannung und Aufregung natürlich. Der Vorteil ist, dass wir so etwas wie eine Vorerkundung haben. Einmal so eine Woche, ein paar Tage vielmehr bei dem Kollegen im Kontingent vorneweg zu sein, sodass ich also auch schon wusste, was mich erwartet, wenn ich da für 4 Monate hingehe. Man ist natürlich gespannt darauf, was passiert während des Kontingentes. Gibt es Anschläge, bei denen vielleicht ein deutscher Soldat fällt? Wie ist das mit anderen Problemen, die entstehen können? Kann man der Aufgabe gerecht werden? werden. Das ist natürlich schon so die Herausforderung, der man sich dann erstmal stellt, die vielleicht auch ein bisschen aufregend ist am Anfang. Und dann merkt man aber sehr schnell, dass man so seinen Ort da hat und der auch gesucht wird und man auch überall, wo man hinkommt, Akzeptanz vorfindet.
Wie haben Sie sich auf diese Einsätze vorbereitet? Bekommt man da auch sowas wie eine militärische Grundausbildung? Oder?
Ja, keine militärische Grundausbildung, aber die Pfarrerinnen und Pfarrer, die in die Einsätze mitgehen, nehmen auch an den einsatzvorbereitenden Ausbildungen der Soldaten teil. In erster Linie, um auch das Kontingent etwas kennenzulernen, aber auch um die Aufgaben der Soldatinnen und Soldaten kennenzulernen und ist also insofern bei diesen Einsatzvorbereitungen mit Teil und geht mit. Man fährt auch mit auf eine Patrouille.
So ein bisschen Steigeruch bekommen, oder?
Ja, also es geht ja auch darum, dass wir unseren Platz auch finden. Für den Fall, dass man eventuell einmal mit raus aus einem Camp raus muss, dass man seinen Platz kennt, weiß, wie die Abläufe bei den Soldatinnen und Soldaten sind. Es ist ganz klar, wir als Militärpfarrerinnen oder Pfarrer im Auslandseinsatz sind immer da, wo es zum Beispiel Verwundete sind, Sterbende sind und so, dass wir da mit unterstützen, so gut es geht. Wir bekommen deshalb auch zu Beginn unserer Tätigkeit in der Militärseelsorge entsprechende Sanitätsausbildung, dass wir auch da kundig helfen können. Das ist also Sinn auch dieser Einsatzvorbereitung, den eigenen Platz zu kennen und zu wissen, wie Soldatinnen und Soldaten vorgehen.
Also nicht im Weg stehen oder sie?
Das ist treffend gesagt, nicht im Weg stehen und zu wissen, an wen man sich hält. Ja? Denn das kann ansonsten für die Soldaten ja sehr störend sein, wenn da irgendjemand rumläuft, der keine Ahnung hat. Und umgekehrt müssen sie wissen, wofür sie uns gebrauchen können.
Haben Sie auch, weil Sie das gerade ansprechen, dass Sie in der Nähe sind, wo es Verwundete gibt, dann bei einem Einsatz, bei einem Anschlag, bei einem Angriff oder auch bei, wenn es Tote gibt, haben Sie sowas erlebt in Ihrer Einsatzzeiten?
Nein, das habe ich nicht erlebt, Gott sei Dank nicht.
Wie haben Sie trotzdem die Zeit in Afghanistan, die Soldatinnen und Soldaten, aber auch die Menschen vor Ort damals erlebt?
In Mazar-i-Sharif war ja so das größte Camp in dem Zuständigkeitsbereich, der von Deutschland her geführt wurde. Aber es ist ein großes Camp und man kann das natürlich vergleichen mit einer großen Kaserne. Mazar-i-Sharif war zu der Zeit auf jeden Fall ein sicherer Ort. Dort sind auch viele Soldaten erstmal angekommen, ein großer Flughafen gewesen und von dort aus vielleicht auch weiter geflogen. Es war aber ein recht sicheres Camp. Von daher war das für viele Soldaten dort wie Leben in einer Kaserne. Und das über 4 Monate, wo sie nicht einfach abends nach Hause fahren können, sondern den ganzen Tag 24 Stunden verbringen. Denn da sind nur kleine Einheiten, die rausfahren, auch dieses Camp sichern, für Sicherheit sorgen oder so. Der Großteil, die in Mazar-i-Sharif sind, verlassen dieses Camp nicht. Das sind ja medizinisches Personal, das ist ein großes Krankenhaus dort in dem Camp. Das sind Werkstätten da, da ist ein kompletter Stab dort. Und also das sind die meisten, die in Mazar-i-Sharif waren, haben dieses Camp nicht verlassen.
Also muss man auch aufpassen, dass die Soldatinnen und Soldaten keinen Lagerkoller kriegen.
Ganz genau, das ist also, ich sag mal, die Problematik in Mazar-i-Sharif gewesen, diese Eintönigkeit des Alltags, wenn jeder Tag Mittwoch ist und gut, der Sonntag ist dann schon herausragend, deshalb sind auch Soldatinnen dann auch gerne in den Gottesdienst gekommen, weil das so der Tag war, der mal anders war und auch von der Atmosphäre dieser kleinen Kapelle, die wir da hatten, auch eine andere Atmosphäre hatte. Ne?
Das heißt, Ihre Kirche, Ihre Kapelle war voller als vielleicht die ein oder andere Kirche in der Gemeinde es gewesen wäre?
Ja, auf jeden Fall. Also die Gottesdienste sind immer gut besucht gewesen von Soldaten, die sonst zu Hause in Deutschland nicht in den Gottesdienst gehen oder nur gelegentlich mal in den Gottesdienst gehen, die in dieser Zeit unter Umständen auch nochmal ganz neuen Kontakt zur Kirche, zum Glauben bekommen haben, für die das nochmal ganz neue Erfahrungen mit Pfarrerinnen oder Pfarrer waren. Und es kam eigentlich auch immer vor von Kollegen oder Kolleginnen, auch in anderen Kontingenten, dass sich der eine oder andere Soldat taufen lassen in dieser Zeit.
Also die vorher mit der Kirche gar nicht in Berührung
waren. Ja.
Wie kam das dann in der Situation oder wie ist das zu erklären?
Also in meinem Kontingent war das nicht der Fall, da hat sich niemand taufen lassen. Aber andere Kollegen, das habe ich immer wieder mal gelesen oder gehört, es ist, glaube ich, eine Situation, in der man nochmal ganz anders auf das Leben blickt, wie wertvoll auch das Leben ist und wie gefährdet es auch ist. Die Fragen, was bleibt eigentlich und worauf kann ich mich eigentlich verlassen? Gibt es jemand oder etwas, das eine schützende Hand über mich hält? Also so diese ganzen spirituellen Fragen, glaube ich, dass die in so einer Situation der Bedrohung ganz neu sich stellen.
Sie haben auch mal erzählt, immer wieder hätten bei Ihnen Soldaten vor der Tür gestanden, hätten geklopft und hätten gesagt, ich muss mal reden. Über was wollten die reden?
Ganz unterschiedliche Dinge. Also klar, natürlich, es gab Soldaten, die auch ganz konkret über ihren bevorstehenden Einsatz in, damals war das in Kunduz, sprechen wollten, die dann ja schon so glaubensmäßige Fragen hatten so an mich. Und aber andere, die einfach auch nur erzählen wollten, wie es ihnen geht und über Gott und die Welt gesprochen haben. Das waren eigentlich die meisten. Dann gab es natürlich auch Soldatinnen oder auch Soldaten, die Probleme zu Hause hatten in Deutschland und da natürlich mit jemandem auch sprechen wollten.
Aber waren auch Sorgen und Ängste, hört man Sorgen, raus dabei?
Ja, Sorgen und Ängste, die natürlich das eigene Leben betreffen im Einsatz, wobei das in Masar-i-Sharif ja nicht so vordringlich war. Ne?
Dann
da waren eigentlich mehr die Probleme innerhalb des Kontingentes mit Kameraden, Kameradinnen oder halt auch die Sorgen um das, was in Deutschland, also zu Hause geschieht, so die vordringlichen Fragen.
Wie konnten Sie den Soldatinnen und Soldaten da helfen?
Ja, ich war also selber erstaunt, dass doch immer wieder es in Deutschland zu Todesfällen kam, also dass da die Oma oder jemand aus der Verwandtschaft gestorben war und die Todesnachricht jetzt im Einsatzland ankam und derjenige dann halt zu mir kam, um einfach ein Gespräch zu haben oder halt auch mal eine Kerze anzuzünden, ein Gebet zu sprechen, über diesen Menschen, über diesen Verlust zu sprechen. Das kam erstaunlich häufig vor, da hatte ich nicht mit gerechnet. Und das ist natürlich für mich als Pfarrerin in so einer Situation einfach eine sehr befriedigende Rolle, die man dann in so einem Moment hat, weil das gehört ja zu den Aufgaben, die man als Pfarrerin hat, egal wo, ob jetzt im Auslandseinsatz oder im Krankenhaus oder im Gottesdienst oder wo auch immer.
Sie haben damals auch Soldaten in Kunduz besucht. Dort gehörte Lebensgefahr zum Alltag der Soldatinnen und Soldaten. Was haben die Ihnen gesagt, die Angst hatten vor dem Tod und vielleicht auch vor dem Töten?
Ich habe während meiner Kontingentzeit, bin ich zweimal nach Kunduz geflogen. Zu der Zeit waren eine Kompanie aus Lebach auch dort gewesen. Ich bin also dorthin geflogen, um die Soldaten aus meinem Zuständigkeitsbereich hier in Deutschland zu besuchen, aufzusuchen und mich mit denen zu unterhalten, wie es ihnen geht. Und die haben mir natürlich schon noch berichtet, was ihnen so passiert. Und was aber auch ganz deutlich war, mir sagte ein Soldat, wenn man das erste Mal in den Einsatz geht, geht man noch gerne in den Einsatz. Es wird ja auch honoriert. Aber das zweite Mal geht man nicht mehr des Geldes wegen in den Einsatz, sondern weil man geschickt wird. Also wo es auch sehr deutlich wurde, die Gefahr, in der man da als Soldat steckt, ist dann doch das Vorherrschende, das Vordringliche. Mhm. Und ich meine, in so einer Situation, wenn man da ist, denkt man, glaube ich, nicht ständig an diese Gefahr, die besteht, weil das, glaube ich, eine Schutzfunktion auch ist.
Ja, funktioniert.
Ja, man weiß um seine Aufgabe, die man hat und die erfüllt man auch. Und da passt es nicht dazu, Angst zu haben. Also man versucht also seine Angst wirklich möglichst außen vorzulassen, weil die ist nicht hilfreich in so einer Situation.
Zeigt das aber auch, was es bedeutet für die Soldatinnen und Soldaten im Ausland im Einsatz zu sein, ob das damals in Afghanistan war oder auch in Mali, wo sie später auch waren für 2 Monate oder auch jetzt in Litauen zur Absicherung der Ostflanke. Was verlangt das den Soldatinnen und Soldaten ab? Fernab von der Heimat im Einsatz zu sein.
Ja, das ist über so einen langen Zeitraum nicht unwesentlich. 4 Monate weg zu sein und alles zu Hause zurücklassen zu müssen. Es sind junge Soldaten, die ja oftmals eine Familie zurücklassen oder vielleicht auch nur junge Beziehungen zurücklassen mit allen Ängsten, die damit verbunden sind. Ne? Was geht da zu Hause weiter los? Kommen die zurecht zu Hause? Ist die Freundin hinterher noch da, wenn ich zurückkomme? Und so Dinge. Dinge. In Litauen ist es jetzt nochmal etwas anders, weil dort ja auch nach Möglichkeit die Familien mitkommen sollen. Aber da bin ich inzwischen auch etwas überfragt, wie die Entwicklung da jetzt genau aussieht, inwieweit Soldaten mit ihren Familien hinziehen oder die Familien doch hier in Deutschland zurückbleiben und die Möglichkeit gegeben wird, entsprechend häufig die Familie zu besuchen.
Kam zu Ihnen auch mal ein Soldat, der im Einsatz einen anderen Menschen getötet hat?
Also es kamen ein, zwei Soldaten zu mir, die mich nur befragten, wie das ist, was ist denn, wenn ich jemanden töte? Und wie passt das mit christlichem Glauben zusammen? Das war das, was jedenfalls in meiner Zeit vorkam.
Was konnten Sie ihm sagen? Wie passt auch der Dienst an der Waffe zu dem 5. der 10 Gebote? Du sollst nicht töten.
Ja, es ist eine Frage, die nicht ganz einfach zu beantworten ist, denn man müsste das 5. Gebot nochmal gesondert auslegen, in meinen Augen jedenfalls. Und man muss immer bedenken, der Soldat, der im Einsatz in ein Gefecht verwickelt wird, der macht das nicht aus lauter Freude und Spaß und er schießt auch niemanden einfach nur so aus Spaß. Er mordet also in dem Sinn nicht, sondern es gehört zu seinen Aufgaben in der Situation auch zu kämpfen. Und sein Auftrag, den bekommt er von zu Hause. Also von der Politik wird er dorthin geschickt. Und es wird ihm also, so habe ich es auch gehalten zu sagen, es wird ihm zugemutet, unter Umständen Menschen zu töten. Und das zwar von unserer Politik her. Das ist der Auftraggeber.
Haben Sie ihm ein bisschen die Verantwortung oder das Schuldgefühl dadurch nehmen können?
Das wird man niemanden ganz nehmen können. Ja, was das mit Soldaten letztendlich macht oder gemacht hat, auch im Nachhinein, das kann ich nicht sagen. Da haben Kollegen von mir viel mehr mit den Soldaten, die nach dem Einsatz, ich sag mal, seelische Verwundungen auch davongetragen haben, die haben das viel mehr mitbekommen als ich. Das kann man, glaube ich, nie genau sagen. Und ob man jemanden die Schuld wirklich komplett nehmen kann, das weiß ich nicht. Man kann es nur hoffen oder ihn darin unterstützen. Mit dieser Schuld unter Umständen, die er empfindet, umzugehen.
Muss auch jeder für sich selbst dann ganz eben einen Umgang finden. Ihr Arbeitsfeld als Militärseelsorgerin stand in Ihrer Kirche auch immer wieder in Konflikt mit der protestantischen Friedensethik. Was war Ihr Leitgedanke bei Ihrer Arbeit mit den Soldatinnen und Soldaten?
Seelsorge.
Dasein.
Dasein. Dasein. Zuhören. Das, was sie bedrückt, das, was sie beschäftigt, das, was sie suchen, jedenfalls da zu sein und als Seelsorgerin da zu sein. Ihr Arbeitsfeld zu kennen, das war mir auch selber immer wichtig, einen gewissen Einblick zu haben, um da sein zu können und auch um sie verstehen zu können. Und was mir auch, deshalb bin ich überhaupt in die Militärseelsorge auch dann gekommen. Mir war das sehr klar, durch meine Zeit im Vikariat, wo halt ja nun auch Soldatinnen und Bundeswehrangehörige dort in den Gottesdiensten waren. Soldatinnen und Soldaten sprechen genauso wie ich auch ein Vaterunser, ein Glaubensbekenntnis, ein Gebet und wie jeder andere Mensch auch, der glaubt. Und insofern will ich ihn auch dabei unterstützen und auch dafür da sein, seine Kirche auch im Raum der Bundeswehr abzubilden.
Wie unterscheidet sich ansonsten die Arbeit als Militärpfarrerin von der Arbeit, sagen wir, von einer Pfarrerin in einer Gemeinde?
Ja, man gestaltet seine Arbeit zum Beispiel wesentlich freier. Man hat ja keine Gruppenkreisen, die verlangen, dass man da jetzt hinkommt, sondern man gestaltet die Arbeit so, wie man sie selber einbringen möchte. Ich habe ja mein großes Hobby, Motorradfahren, mit einbringen können. Das heißt, ich habe also Motorradrüstzeiten gemacht. Vielleicht ist verständlicher, von Freizeiten zu sprechen. Ich habe viel Familienarbeit gemacht, mit den Soldatenfamilien auf Rüstzeiten gefahren, über ein langes Wochenende oder über Ostern, zum Teil manchmal fast 2 Wochen lang weg gewesen. Das sind, glaube ich, Dinge, die man als Gemeindefahrerin so nicht macht. Dann einfach Besuche vor Ort zu machen, muss auch immer wieder die Menschen ansprechen. Hier in Saarlouis in der Zeit bin ich oft auf Übungen mitgefahren oder zwischendurch hingefahren, um auch da so diese Arbeitswelt kennenzulernen und dort einen Gottesdienst zu feiern, mit denen auch ein bisschen Gemeinschaft zu haben und so kennenzulernen. Also es ist eine sehr lebendige Arbeit, die man macht und sehr viel mit Kontakt. Also man darf nicht menschenscheu sein.
Sie haben Ihre Leidenschaft, das Motorradfahren, angesprochen. Mit was sind Sie unterwegs? Mit einer großen BMW?
Mit einer großen BMW 1200, ja.
Was hat das Motorradfahren Ihnen ermöglicht, anders an die Soldaten ranzukommen? War es das Benzingespräch?
Ja, sicher. Benzingespräche gehören natürlich immer dazu, wenn man so eine Motorradfreizeit macht. Man hat da nochmal die Gelegenheit, eine Gruppe Soldaten, mit denen unterwegs zu sein, die ohne Familie, nur als Kameradinnen und Kameraden da zusammen sind. Es entwickeln sich ganz andere Gespräche dann, und zwar nicht nur über Benzingespräche, sondern auch über den Dienst, über christliche Themen, über Gott und die Welt, sage ich jetzt mal. Ne? Was total spannend ist, weil dann kommen auch so Fragen wie, ja, wie kann man denn heute noch an Gott glauben, oder was heißt das eigentlich mit der Jungfrauengeburt, und also so diese typischen Fragen, wo man sagt, kann man das überhaupt noch glauben und so. Das sind Gelegenheiten, wo sowas dann auch gestellt wird oder ganz andere Dinge, banale Dinge.
Also über das Motorrad haben Sie ein anderes Vertrauen?
Ganz anderen Zugang zu diesen Menschen, und auch die finden einen Freiraum vor, den sie mit ihren Kameraden sonst auch nicht haben. Denn im Dienst spielt unter Umständen der Dienstgrad eine Rolle oder die Funktion eine Rolle. Da ist auch der Dienst das Vordringliche. Ne? Mhm. Und ansonsten kommen die so nicht zusammen. Und dann ist also so eine Motorradrüstzeit, wo man eine Woche oder 5 Tage zusammen ist, eine ganz andere Gelegenheit, ein ganz anderer Freiraum, miteinander zu sprechen, unter Umständen auch über die Arbeit zu sprechen, ohne darauf achten zu müssen, wer da jetzt gerade vielleicht mit am Tisch sitzt oder zuhört.
Ja, so Hierarchien spielen
da nicht mehr so eine Rolle. Ja, Hierarchien spielen da so eine Rolle, ne? Und ganz genau.
Später waren Sie auch als Militärpfarrerin 7 Jahre bei der NATO in Belgien, unter anderem für Soldaten der Bundeswehr in Frankreich und Großbritannien zuständig, aber später auch noch ein paar Jahre in den USA, unter anderem im Texas. Was verlangt sowas nicht nur den Soldatinnen und Soldaten, sondern auch ihren Familien ab, die Sie begleiten ins Ausland?
Ja, das ist natürlich nochmal eine besondere Lebenssituation für die Familien, erstmal im fremdsprachigen Ausland zu sein, unter Umständen sich sprachlich nicht ganz so gut auszukennen, gerade wenn man in Belgien ist und dort in der Wallonie Französisch gesprochen wird oder sogar in Frankreich, Südfrankreich, man sich also da auch sprachlich zurechtfinden muss, was nicht leicht ist für die Familien. Für die Ehepartnerinnen oder Kinder auch vor allem. In Amerika ist es natürlich mit dem Englisch, muss man auch zurechtkommen. Es ist eine besondere Lebenssituation für die komplette Familie, aus dem sozialen Umfeld, das man in Deutschland hat, herauszugehen in eine Lebenssituation, die man sich dort erstmal schaffen muss, nochmal. Für die Ehemänner, also für die Soldaten, ist das relativ einfach. Die machen ihre Arbeit, haben ihre Kameraden, ihren Arbeitsplatz und finden sich ganz schnell zurecht, weil sie ja nun auch die Aufgaben bekommen. Kinder gehen in die Schule. Aber die Ehefrauen müssen auch gucken, wie gestalte ich hier meinen Alltag, ohne Freundinnen da zu haben oder die Eltern da zu haben oder all das, was man so sich zu Hause in Deutschland geschaffen hat, zu haben.
Was war da Ihr Job zum Beispiel bei der NATO als Militärseelsorgerin?
Ja, das war ein bisschen anders wie in Saint-Louis. Dadurch, dass man im Ausland dann doch mehr so Kirche im Ausland auch darstellt. Also es war etwas mehr Familienarbeit. Ich habe sehr viele Familienrüstzeiten gemacht, sowohl in Belgien als auch in Frankreich oder Großbritannien.
Also ein Stück Heimat geben den Leuten?
Ganz genau, so ein Stück Heimat geben, so einen Raum zu geben, wo man andocken kann, wenn man irgendwo ja einen Ort sucht, wo man sich festmachen kann. Und das ist, wie Sie sagen, genau, Heimat geben, ein Stück die Kirche auch für die Zeit über dort darzustellen, abzubilden. Was auch, muss man ja nun auch sagen, es gibt ja durchaus Familien, die Kirche auch suchen. Für die ist es dann auch umso wichtiger, das auch noch im Ausland zu haben.
Also für eine Taufe?
Von der Taufe. Ich habe in der Zeit in Belgien viele Taufen gehabt. Das ja auch nochmal eine Zeit ist, in der die Soldatenfamilien auch enger zusammen sind, weil man dafür, ich sage, einen Zeitraum von 3 Jahren hin versetzt ist. Und in der Zeit ist man da zusammen als Familie. Das genießen viele. Ja, es ist für einige dann auch nochmal eine Zeit der Familienplanung, gerade für junge Familien. Entsprechend waren auch viele Taufen da. Ich habe Konfirmandenunterricht gegeben, hatte also auch Konfirmationen, sowohl in Belgien als auch in den USA auch. Man ist also so ein bisschen wirklich auch Gemeindepfarrerin dort in dieser Zeit.
Also eine schöne Aufgabe, so klingt
es. Es ist eine sehr schöne Aufgabe gewesen, ganz genau.
Sie haben die USA angesprochen, da waren Sie dann auch nochmal 6 Jahre nach Ihrer Zeit bei der NATO in Belgien, unter anderem in Texas. Ich habe es gesagt, dadurch kennen Sie die USA. Wie haben Sie das Land, die Menschen damals kennengelernt und wie blicken Sie gerade auch aktuell in die USA und die Entwicklung dort?
Ja, also das Land ist natürlich landschaftlich total spannend und interessant. Diese Weite und diese Größe, das hat mir natürlich ja nochmal einen ganz anderen Blick auf dieses Land geworfen. Das muss man auch erstmal überbrücken, solche Distanzen. Mhm. Und ja, nicht nur ich als Europäerin, für die der Weg von Hamburg nach München so weit ist wie von Texas El Paso nach Wichita Falls in Texas. Ja.
Sie waren viel unterwegs beim Auto damals.
Ja, da war ich natürlich sehr viel unterwegs und so. Diese Distanzen muss man überbrücken und so lebt man natürlich in den USA auch als Amerikaner mit diesen Entfernungen, die natürlich überbrückt werden mit der Landschaft und so. Mein Blick auf die Amerikaner ist sehr unterschiedlich. Ich habe es schätzen gelernt, die Freundlichkeit der Amerikaner, sobald man irgendwie fragende Augen hat, nicht richtig zurechtweiß, man wird angesprochen, may I help you? Und also kann ich Ihnen helfen, suchst du irgendwas und so, ne? Also diese Hilfsbereitschaft, dass man angesprochen wird, ganz unvermittelt und zwar auf eine freundliche Art und Weise, das fand ich beeindruckend. Das hat mir auch so ein bisschen so mein Vorurteil, was ich hatte, so ja, die sind ja nur oberflächlich, hat mir dann nochmal ein bisschen so korrigiert, weil ich dachte, das finde ich eigentlich sehr schön und ein bisschen vermisse ich das hier in Deutschland, so dieses freundliche, unverbindliche, was einfach so das Zusammenleben auch ein bisschen angenehmer macht. Ja. Dann ist es natürlich auf der anderen Seite, habe ich natürlich auch dieses Land von einer Seite so kennengelernt, gerade im Südwesten, strukturarm. Wir sind durch Orte durchgekommen, da kann ich schon verstehen, wenn man sagt, eigentlich sollte man hier nochmal ein bisschen Amerika groß machen. Also wenn man durch Dörfer fährt, wo man nicht weiß, leben da noch Menschen in diesen Häusern oder ist das verlassen hier? Mhm. Es ist über weite Strecken, gerade im Südwesten oder auch in der Mitte Amerikas, ärmlich und arm. Sodass ich da natürlich schon verstehen kann, wenn da jemand kommt und einem das Blau vom Himmel verspricht, dass man da drauf abfährt.
Aber wie sorgenvoll blicken Sie gerade auch, was in den USA passiert? Ja,
ich glaube, da gucken wir gerade alle sehr besorgt hin und verständnislos. Jedenfalls, ich blicke da sehr mit großer Sorge hin, weil ich das auch gar nicht fassen kann, was da jetzt gerade passiert. Und das gerade mit unserer bundesdeutschen Geschichte gucken wir wahrscheinlich da sowieso nochmal ganz anders hin. Also, ich weiß nicht, wie das weitergeht.
Wir haben viel über die Familien der Soldatinnen und Soldaten gesprochen. Wie fand Ihre Familie, dass Sie als Militärseelsorgerin nach Afghanistan und Mali gegangen sind?
War natürlich auch nicht ganz so begeistert, haben da auch ein bisschen sorgenvoll drauf geguckt, aber ich denke, ich konnte die schon noch beruhigen, dass mir da schon nichts passieren wird und wir haben in der Zeit sehr viel Kontakt haben können, telefonisch und so, dass sie auch immer genau wussten, was ich mache und wo ich bin und es war eigentlich mehr so die Akzeptanz überhaupt, dass ich in die Militärseelsorge gegangen bin, das, was erstmal Staunen gemacht hat, also so meinen Freundeskreis und auch meine Familie, die damit auch erstmal nicht gerechnet haben, dass ich überhaupt Militärpfarrerin werde und geworden bin und sich auch erstmal damit auseinandersetzen mussten, durch mich auch mit der Bundeswehr auseinandersetzen mussten, mit den Aufgaben, mit der Arbeit und natürlich auch mit den Einsätzen auseinandersetzen mussten.
Was hat Sie bewogen, nach Ihren Jahren als Krankenhauspfarrerin ja zum Militär zu gehen, zur Bundeswehr zu gehen als Militärseelsorgerin?
Ja, ich war ja 16 Jahre Krankenhauspfarrerin gewesen, hier auf dem Winterberg 10 Jahre lang oder fast 10 Jahre. Und es ist eine sehr anstrengende Arbeit, immer in dem Feld Krankheit, Tod so zu arbeiten, sehr belastend. Und es hatte sich die Gelegenheit gegeben, dass ich dem Militärpfarrer aus Saint-Louis begegnet bin und er mir über seine Arbeit berichtet hatte und diese Stelle neu zu besetzen war. Und dann habe ich mich überhaupt damit mal auseinandergesetzt, mit diesem Arbeitsfeld. Dann fiel mir natürlich nochmal aus meinem Vikariat die Begegnungen ein, auch in anderen Zusammenhängen Begegnungen mit Soldaten. Und dann dachte ich, das ist eigentlich ein spannendes Arbeitsfeld, wo ich so meinen roten Faden Seelsorge, auf Menschen zugehen, für Menschen da zu sein, ihnen zu helfen, beratend zu helfen, vielleicht auch, klar, natürlich pastoral für sie da zu sein, einfach weiter ausspinnen kann, meinen roten Faden. Das passte gerade auch lebensgeschichtlich für mich und so, dass ich da sofort drauf eingegangen bin auf diese Stellenausschreibung.
Wie hat Sie die Arbeit erst im Krankenhaus und später dann eben auch bei der Bundeswehr geprägt?
Ja, doch sehr. Also die Arbeit im Krankenhaus hat mich natürlich sehr geprägt im Hinblick auf Tod und Sterben und was ist das Leben. Eigentlich eine große Dankbarkeit mich gelehrt für mein Leben, das ich habe, für die Gesundheit. Und das hat mich diese Zeit jedenfalls im Krankenhaus gelehrt. Und ja, in der Militärseelsorge habe ich gelernt, Menschen zuzuhören, die vielleicht anderer Meinung sind als ich. Ich habe große Lebendigkeit verspürt in der Militärseelsorge dadurch, dass man mit jungen Menschen zu tun hat, mit Familien zu tun hat. Das ist ja alles das, was man im Krankenhaus nicht hat in der Regel. Also eine Lebendigkeit, viel Freude, eine Offenheit. Ich habe interessante Menschen kennengelernt. Ich habe ja auch in der Regel auch immer politisch interessierte Personen, mit denen ich zu tun hatte. Also das hat mich auf jeden Fall gelehrt, auf Menschen zuzugehen und mit Menschen zu diskutieren und zu sprechen, die auch unterschiedlicher Meinung sind, eine Offenheit anderen gegenüber zu haben. Und gut, ich meine, oftmals sind wir ja gar nicht so weit auseinander gewesen. Man denkt auch immer, na, Soldaten sind, kommen aus einem bestimmten politischen Spektrum heraus oder so, was gar nicht stimmt. Also sie sind genauso wie jeder andere Bundesbürger auch, dass sie am politischen Leben teilnehmen wie jeder andere auch.
Sie haben im Krankenhaus und später auch bei der Bundeswehr Menschen in Ausnahmesituationen, in persönlichen Krisen erlebt. Wie haben Sie die Menschen da erlebt? Was machen solche Situationen, Krankheit, Tod oder solche Auslandsansätze mit Menschen?
Man trägt sehr viel in so einer Situation. Also in der Arbeit im Krankenhaus war es wirklich so auch für mich körperlich spürbar. In solchen Krisensituationen, wenn man beim Sterben dabei ist oder nach dem Sterben gerufen wurde, sehr viel. Man trägt sehr viel für die Angehörigen mit. Man versucht, ihnen möglichst diese Situation begreifbar zu machen und ihnen in irgendeiner Form zu helfen, damit umzugehen. Und das ist natürlich in der Militärseelsorge auch so gewesen, in solchen Ausnahmesituationen zu tragen. Also ich weiß nicht, ob das so verständlich ist, was ich damit meine, aber
zu unterstützen, da zu sein.
Ja, ich empfinde es wirklich als tragen. Durch eine Situation hinwegtragen, ihnen Mut zuzusprechen. Und das ist zum Teil auch sehr anstrengend. Man ist dann anschließend wie, ich sag mal, durch den Wolf gedreht.
Wer hat Sie dann getragen oder was war Ihr Ausgleich dann für Sie?
Freundinnen, Freunde, gute Freundinnen, mit denen ich auch zusammen studiert habe. Die Gespräche und mein Glaube, so zu wissen, also ist nicht nur ich trage die anderen, sondern ich werde auch getragen und ich kann nicht alles bewirken und darauf vertraue ich, dass halt auch noch jemand anders etwas bewirkt. Und ja, insgesamt natürlich auch mein Hobby, Motorradfahren, und bin jetzt zu der Zeit, habe ich viel Sport gemacht und auch so ein Ausgleich, der so eine gewisse Lebendigkeit mit sich bringt. So, ne?
Sie haben damals in einem Interview gesagt, bevor Sie nach Afghanistan gegangen sind, Sie hätten keine Angst vor dem Einsatz, aber Sie machten sich Sorgen um die eigene Seele. Was blieb auch für Sie als Seelsorgerin nach dem Einsatz bei Ihnen zurück?
Ich habe ja da auch, glaube ich, im Nachklang so gesagt, es war für mich eine sehr befriedigende Arbeit gewesen. Weil jeder will ja in seinem Metier auch gebraucht werden. Und das war in dieser Zeit halt wirklich auch so der Fall. Ich konnte Soldaten weiterhelfen, ich konnte für sie da sein. Ich habe das halt wirklich als beruflich sehr befriedigend erlebt. Und so bin ich eigentlich auch zurückgekommen. Die Fragen, über Sinn und Zweck dieses Einsatzes. Das habe ich damals, glaube ich, auch gesagt. Die haben sich für mich nicht gelöst, diese Fragen. Die haben sich für niemanden gelöst.
Wie blicken Sie aber mit Abstand zurück auf den Einsatz der Bundeswehr damals in Afghanistan?
War er nun erfolgreich oder nicht? Also so schnell, wie die Situation ja wieder sich zurückentwickelt hat, kann man ja sehen, wie sinnvoll dieser Einsatz war. Ne? Ich denke, man hat damals schon noch war der Überzeugung, da wichtige Arbeit zu machen. Es hat nicht funktioniert.
War das auch nochmal Thema im Austausch mit den Soldatinnen und Soldaten?
Im Nachhinein, hier oder da ist das auch nochmal sicherlich hier oder da nochmal so Thema gewesen. Aber nur genauso, wie es halt auch in der Presse immer wieder mal besprochen wurde.
Sie sind 1997 ins Saarland gekommen für Ihren Job als Krankenhausfacherin am Winterberg-Klinikum hier in Saarbrücken. Aber eigentlich wollten Sie nach Frankreich.
Ja, ich war damals so auf der Suche nach einer Fahrstelle. Ich war ja auch davor in Bonn im Malteser Krankenhaus auf einer befristeten Stelle und hatte mich also schon mal so ein bisschen orientiert nach Paris. Da gibt es eine deutsche evangelische Gemeinde in Paris und war also schon so ein bisschen dahin orientiert, als dann diese Stellenausschreibung hier für die Krankenhausseelsorge am Winterberg erschien und mich da eine Freundin drauf aufmerksam machte und sagte, guck mal, hier ist die Stelle nicht was für dich. Und dann habe ich gedacht, oh ja, das ist ja Saarland, Grenze zu Frankreich.
Nah dran.
Ist nah dran. Ja, mache ich. Und so habe ich mich dann hierfür interessiert. Bin mal ins Saarland gefahren. Ich kannte jemand hier noch, die habe ich besucht. Einfach nur, um mal so ein Gespür für Saarland zu bekommen. Und ja, habe mich dann halt wirklich auch sehr gerne hierher beworben.
Angeblich war es so ein bisschen was wie Liebe auf den ersten Blick, Ihre Begegnung mit dem Saarland.
Ja, könnte man gut sagen. Also es hat mir sehr gut gefallen. Die Stadt Saarbrücken ist von der Größe her genau das, was mir gefällt. Es ist so eine Stadt, wo man immer noch mal so eine halbe Stunde durch ist. Man kann gut, wenn es sein muss, auch zu Fuß gehen oder so. Ne? Am Fluss gelegen. Ich komme ja Neuwied am Rhein. Ich bin mit dem Blick auf den Rhein groß geworden. Und dann ist natürlich so eine Stadt am Fluss einfach auch schon immer interessant mit einem hohen Lebenswert so verbunden und habe mich sehr gerne hierher beworben und mich auch sofort wohlgefühlt hier.
Erinnern Sie sich noch an die erste Begegnung?
Ja, auf jeden Fall. Also ich erinnere mich heute noch so wie früher, wenn ich an der Wilhelm-Heinrich-Brücke da, wo diese Treppen runtergehen, da oben so ein Eiscafé, es hat ja immer wieder einen anderen Namen gehabt. Da habe ich mich nach meiner Bewerbung, nach meinem Bewerbungsgespräch hingesetzt und guckte dann auf die eine Seite, kann man auf den Winterberg hochgucken, auf der anderen Seite guckt man auf diese Uhr, glaube ich, über der Sparkasse und so. Es war schönes Wetter gewesen und da erinnere ich mich noch wie heute dran.
Ein Platz an der Sonne.
Ein Platz an der Sonne und so dieser Blick über die Saar rüber im Treiben, da erinnere ich mich noch sehr gut dran.
Wie wurden Sie überhaupt Pfarrerin? Kommen Sie aus einer gläubigen Familie?
Nein, eigentlich weniger. Also ich bin als Jugendliche zu den Pfadfindern gegangen, dem Verband christlicher Pfadfinderinnen und Pfadfinder und war da viele, viele Jahre aktiv. Und diese Pfadfindergruppe, die haben in meiner Gemeinde, in meinem Ort Neuwied-Feldkirchen quasi die Jugendarbeit gemacht, auch die evangelische Jugendarbeit im engen Kontakt mit der Kirchengemeinde. Und dadurch habe ich mit dem jungen Pfarrer, den wir da nach meiner Konfirmation da hatten, viel mit dem zusammen zu tun gehabt. Ich habe einen guten Religionslehrer gehabt in der Schule, habe da mit dem Schulgottesdiensten zusammen vorbereitet und das waren so die Kontakte, über die ich einfach mit christlichem Glauben und Evangelium so zu tun bekommen habe. Und ja, Sie können mich fragen, wie kommt man dazu, dass man glaubt? Ich weiß es nicht. Es ist halt einfach da und dadurch bin ich einfach so in diesem Bereich Kirche geblieben. Ich wollte immer Lehrerin werden. Dann haben die Fächer sich verändert, die Fächerkombinationen verändert. Zum Schluss blieb dann, glaube ich, noch Erdkunde und Religion übrig, evangelische Religion. Und dann ging eine Mitschülerin, die ja älter war als ich, nach Wuppertal und studierte Theologie. Und dann machte es bei mir irgendwie Klick und dachte, okay, das kann ich auch machen. Und so bin ich dann zum Theologiestudium gekommen.
In Wuppertal haben Sie studiert und in Tübingen. Und ja, jetzt endet Ihr Berufsleben nach vielen, vielen Jahren an ganz unterschiedlichen Stationen. Als vor einem Jahr aber im Januar 25, nach 18 Jahren, Ihre Zeit als Militärseelsorgerin endete, war für Sie klar, dass Sie für Ihre restliche Dienstzeit und den Ruhestand ins Saarland zurück wollen. Warum?
Ja, ganz genau. Weil ich mich hier eben auch so wohlgefühlt habe. Das waren ja nicht nur die 10 Jahre auf dem Winterberg, sondern die 6 Jahre in Saarlouis ist ja auch Saarland. Land. Ich habe hier immer noch Freundinnen, mit denen ich immer noch locker Kontakt hatte, die ganzen Jahre über, während der Zeit in Amerika. Wenn ich dann nach Deutschland geflogen bin oder mal nach Frankreich gefahren bin, bin ich immer hier durch Saarbrücken durchgekommen und dachte immer, ach, das ist so schön, wenn ich hier auf diese Stadt gucke. Ja, und dann, wenn man so lange im Ausland war, das waren ja insgesamt 13 Jahre, die ich aus Deutschland weg war, dann überlegt man schon, wo will ich denn jetzt anschließend hin? Und dann blieben natürlich nur so Orte wie Bonn, Mainz, da wohnt mein Bruder, oder Saarbrücken übrig, weil hier ich noch Freunde habe. Und dann fiel ganz schnell die Entscheidung für mich auf Saarbrücken und habe mich dann da auch direkt drum bemüht, habe den Superintendenten im Vorfeld mal angesprochen. Hier, ich würde gerne wieder ins Saarland kommen und auch hier wohnen bleiben. Hast du irgendwie eine Aufgabe für mich hier? Und der war natürlich sehr erfreut, so für so einen Zeitraum noch jemand zu bekommen, die er irgendwo einsetzen kann. Und ja, insofern war das eine Win-Win-Situation für alle, für mich. Ich konnte dahin, wo ich hin wollte. Meine Landeskirche hatte keine großartige Mühe, mich irgendwo noch unterzubringen. Und der Superintendent, der froh war, dass er jemand hat, die er einsetzen kann, wo vielleicht jemand gebraucht wird.
So waren Sie im letzten Jahr in Saarbrücken West im Einsatz, ja. Nochmal als Gemeindepfarrerin nach so vielen Jahren rund um den Globus. Wie war das für Sie?
Das war wirklich so, wirklich eigentlich wie zurückkommen, nach Hause kommen. Ich war so beeindruckt von der Herzlichkeit der Gemeinden, sowohl in Gersweiler-Klarental als auch in Mahlstadt-Burbach, so beeindruckt von der Freundlichkeit und Herzlichkeit der Gemeinden dort. Das hat mir das Ankommen so leicht gemacht. Und ich habe gemerkt, wie viel Freude es mir machte, jetzt zum Schluss doch nochmal in meiner Kirche zu arbeiten. Also in einer Gemeinde, mit einem Gemeindegottesdienst, mit einer Orgel, so wie man halt früher gelernt hat, Gottesdienst zu feiern. Denn die Gottesdienste in der Zeit in der Militärseelsorge sind schon ein bisschen anders. Man verkürzt etwas die Liturgie und macht es etwas einfacher. Und das hat mir jetzt in diesen letzten Monaten wirklich Freude gemacht, da mit Gemeinde Gottesdienst zu feiern. Und auch nicht nur das, sondern auch die Beerdigung. Ich habe ja viele Beerdigungen dann auch gemacht in der Zeit jetzt. Auch da, das hat mir auch nochmal, so seltsam sich das vielleicht anhört, aber ich habe das gerne gemacht. Also Freude macht es jetzt nicht, aber man macht es gerne.
Wie haben Ihnen da vielleicht auch Ihre Erfahrungen aus dem Krankenhaus und bei der Bundeswehr geholfen?
Ja, auf jeden Fall hat es mir geholfen, in den vielen Jahren einfach gelernt zu haben, auf Menschen zuzugehen. Ja, auch so eine Freundlichkeit vielleicht auch auszustrahlen. Und auf der anderen Seite bin ich auch gefragt worden, wie war das so? Und dann halt auch erzählen zu können. Ja, es hat sich für mich sehr rund angefühlt, jetzt zum Schluss hier nach Saarbrücken zurückgekommen zu sein. Und nicht nur nach Saarbrücken, die Wahlheimat quasi so zurückzukommen, sondern auch von meiner Landeskirche, von meiner evangelischen Kirche in Deutschland, diesen Bogen über die Militärseelsorge wieder zurück in die Rheinische Landeskirche. Auch dieser Kreis, der sich dann so geschlossen hat und sich einfach jetzt dann nochmal rund angefühlt hat.
In Ihrem langen Berufsleben waren Sie viel für andere da als Seelsorgerin. Was haben Sie aber auch zurückgekriegt von den Patientinnen und Patienten, von den Soldatinnen und Soldaten?
Also sehr viel. Auch im Krankenhaus ist es ja so, dass man Menschen kennenlernt, die trotz ihrer Krankheit, trotz der Krise, in der sie sind, viel Stärke ausdrücken oder vermitteln können, die mit ihrem Schicksal umgehen lernen. Und das bekommt man zurück. Das spürt man. Also man bekommt sehr viel für sich selber, erfährt sehr viel für sich selber aus der Stärke dieser Menschen. Und das, was ich aus der Militärseelsorge so bekommen habe, die Lebendigkeit, muss ich sagen. Also eine Dankbarkeit auch dafür, dass man da ist, dass man mit dabei ist. Überall, wo ich hingekommen bin, gerade auch im Ausland, in diesen Zeiten, ob das jetzt Frankreich oder USA, Texas oder England war, immer wieder eine Dankbarkeit, dass man auch da ist als Seelsorgerin, als Seelsorger. Man muss nicht immer wesentliche Dinge dann machen. Ich habe auch nicht überall immer Gottesdienste gefeiert, sondern Kontakte gehalten. Und da sind die auch im Ausland immer sehr froh gewesen zu wissen, wenn etwas passiert, dann haben wir jemanden da, die uns hilft. Und es tut einem gut, wenn man das auch spürt, dass man nicht nur etwas versucht hinzugeben, sondern man findet auch die Akzeptanz auf der anderen Seite.
Was zurückbekommt eben. Was haben Sie für Ihren Ruhestand geplant? Wird es eher ein Unruhestand?
Das muss ich mal abwarten. Ich will mich da jetzt nicht direkt von Anfang an auf irgendetwas festlegen. So, ich möchte auf jeden Fall erstmal noch ein bisschen reisen, Motorrad fahren. Ich habe ein paar Touren und so schon so im Kopf.
Wo geht's
nächstes
hin?
Nächstes Jahr möchte ich gerne ans Nordkap fahren. Jetzt in diesem Jahr in die Pyrenäen. Ich habe ja noch ein kleines Haus in Südfrankreich. Da will ich auch etwas mehr Zeit verbringen. Und dann mal gucken, was sich so noch ergibt. Ich will mich da nicht von vornherein irgendwie festlegen. Ich suche auch nicht zweifelhaft jetzt nach irgendeiner weiteren Aufgabe. Mal gucken, was auf mich zukommt. Mhm. Bisher ist immer vieles auf mich zugekommen. Und ich glaube, das wird auch noch weiter so sein.
Ganz bestimmt. Und es ist ja auch schön, sich ein bisschen treiben zu lassen. Und die Ziele klingen nach schönen Zielen. Ja. Da wünsche ich Ihnen dafür ja viel Spaß und vor allen Dingen auch sichere Fahrt und für die Zukunft alles Gute. Vielen Dank, dass Sie mein Gast waren.
Ja, vielen Dank, dass Sie mich eingeladen haben.
Aus dem Leben. Der SR3-Talk am Dienstagabend ab 18.10 Uhr. Gibt's auch zum Nachhören auf sr3.de, auf YouTube und in der ARD-Audiothek.